Podcast Körper und Geiststimmen.
You have to break through this brain barrier, otherwise you will never get there.
Auf Ihren Lebenslauf, quasi auf einmal diese sportwissenschaftliche Seite und einmal die theologische Seite. Und dann habe ich gerade noch mal alte Unterlagen rausgekramt von...
Oh Gott!
Nee,
da fragte ich mich ja, wie alt? Ja, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich noch groß geworden bin ohne soziale Medien. Das heißt, vieles gibt es auch gar nicht von dem, was ich gemacht habe.
Tatsächlich habe ich Unterlagen rausgekramt von unserer sportethischen Tagung damals.
Da bin ich erstmal froh, dass Sie die ganz alten Sachen nicht gefunden haben.
Nee, ich hab auch extra nicht gegoogelt oder so.
Nein, um Gottes Willen.
Okay, aber wir können noch eine zweite Aufnahme machen mit den ganz alten Sachen. Hallo meine lieben Hasselhörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem lieben, sehr geehrten Professor Dr. Dr. Herr Schneider, darf ich ja sagen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, nach langem Hin und Her. Und Sie sind ja auch sehr viel beschäftigt, so wie ich das mitbekommen habe.
Guten Morgen, Frau Weigel. Naja, es ist halt immer die Frage nach den Prioritäten, die man setzt im Tagesverlauf. Und ich freue mich jetzt drauf, mit Ihnen zu sprechen, hier im Podcast, in Ihrem Podcast mit dabei zu sein. Und habe mir die Zeit dafür sehr gerne genommen.
Das freut mich umso sehr. Bevor wir so ein bisschen auf die Thematik zwischen Körperkult und Seelsorge und Sportwissenschaft und Theologie eingehen, möchte ich erstmal, dass Sie vielleicht so mit ein paar Sätzen sich bei den Hörern und Hörerinnen vorstellen, was Sie so ausmacht, was Sie gerade machen. Sie sind ja in Köln. Auch gerade, oder?
Ja, auch gerade. Ich habe eine Professur für Bewegungsneurowissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln. Wir beschäftigen uns seit knapp fast zwei Dekaden mit dem Thema Sport und Gehirn. Nicht wie organisiert das Gehirn Bewegung, sondern was macht Sport und Bewegung mit dem Gehirn? Mentale Gesundheit, Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit, des emotionalen Wohlbefindens. Wir arbeiten über die gesamte Lebensspanne mit Kindern und Jugendlichen in der Schule. Wir begleiten unter anderem die europäischen Astronauten, gestalten deren Trainingsprogramm mit und sind auch im Bereich der Demenzprophylaxe durch Sport und Bewegung sehr intensiv unterwegs. Ich selbst bin promovierter Sportwissenschaftler, habe aber auch in Theologie promoviert, daher der Doppeldoktor, und habe immer versucht, ein ganzheitliches Bild des Menschen zu zeichnen. Eben der Mensch ist Leib und der Mensch ist Seele, und beide bedingen sich auch gegenseitig und miteinander.
Sie haben ja damals zuerst quasi Sport studiert und da promoviert, und die Theologie kam quasi im zweiten Step erst, oder?
Genau, ich habe angefangen, Sport zu studieren und habe dann nach drei Semestern gemerkt, dass ich mental etwas unterfordert bin. Und da ich in der Jugendarbeit groß geworden bin, lag es dann relativ nahe, tatsächlich auch Theologie zu studieren. Habe dann im vierten Semester Sport mit Theologie begonnen. Habe mich dann durch die drei Sprachen kämpfen müssen, wie das viele Theologiestudierende machen. In den ersten vier Semestern Griechisch, Hebräisch, Latein. Und dann ist das Studium eigentlich auch schon gelaufen. Der lässt es ja dann nur noch Kindergarten.
Ja.
Und dann habe ich mir eben die Zeit genommen, das auch noch irgendwann erfolgreich zu Ende zu führen.
Und da haben Sie dann quasi auch nochmal promoviert. Also Sie haben es so ein bisschen mit Promovieren, ne? Wobei zwei Doktortitel, das klingt ja auch unfassbar gut.
Ja, es gibt eine schöne Anekdote. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, erzählen darf.
Die Zeit ist da.
Man wird ja immer wahnsinnig wichtig genommen. Ja, also wenn man einen Doktortitel hat sowieso, dann hat man noch zwei und dann hat man noch eine Professur. Das ist schon für viele Menschen ganz, ganz beeindruckend. Ich erzähle dann immer die Geschichte von meinem lieben Kollegen Alexander Schuker, der lehrt an der LMU in München, macht auch viel Weltraumphysiologie und hatte vor ein paar Jahren ein ganz neues Experiment auf der Internationalen Weltraumstation, wo es um die Stressregulation während eines Langzeitaufenthaltes im All ging. Und der beste Marker, um Stress zu messen, ist tatsächlich über den Urin. Das heißt, das Experiment hat vorgesehen, dass die Probanden, russischen Kosmonauten, einmal am Tag für ihn in den Becher gepinkelt haben und das dann aufbewahrt wurde. So, jetzt war das Experiment ganz neu und Professor Schuker war gerade für seine Großfamilie am Einkaufen bei Edeka oder bei Lidl und kriegt einen Anruf und am anderen Ende der Leitung sagt: Mr. Schuker, here is Houston. We connect you now to the International Space Station because we have a problem there. Und dann steht man natürlich erstmal bei Lidl und denkt, wo ist die versteckte Kamera? Da ist aber ein Trick dahinter. Aber nach vielen Schaltungen war es dann tatsächlich klar, am anderen Ende der Leitung war der russische Kommandant der Internationalen Weltraumstation, der von Alex Schuker wissen wollte, was er mit dem Pipi, den er gerade für ihn gemacht hat, jetzt machen soll, ob er ihn direkt in den Kühlschrank stellen soll oder erst noch 10 Minuten bei Raumtemperatur lagern soll. Und ich finde, dann haben sie einen Status des Wichtigseins erreicht, wenn der russische Kommandant der Internationalen Weltraumstation bei Ihnen anruft und wissen will, was er mit seinem Pipi machen muss. Das und stimmt. Das finde ich relativiert immer so ein bisschen die beiden Doktortitel und wie wichtig man doch genommen wird. Häufig sind die wichtigen Situationen eben die kleinen Anekdoten im Alltag.
Ja, das stimmt. Aber es ist eine sehr schöne Anekdote. Haben Sie eigentlich in der Vorbereitung, gerade wenn man promoviert und seinen Doktortitel machen muss, muss man ja sehr, sehr viel lesen und sich auch wissenschaftlich beschäftigen. Wie haben Sie es da mit der Bewegung gemacht in der Vorbereitung?
Das ist ja relativ simpel und das ist eigentlich auch das Credo, was ich immer wieder runterbete und was viele Menschen, die regelmäßig Sport treiben, auch für sich wissen, dass tatsächlich Bewegung als Ausgleich zum Lernen oder auch zum längeren Sitzen ganz, ganz hilfreich ist. Ja, dass es also tatsächlich den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes frei macht und sich das auch neurophysiologisch abbilden lässt. Und wir sehen das beispielsweise auch bei Kindern in der Schule, dass die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit nach einer Bewegungseinheit deutlich größer ist. Also wenn wir 5, 6 Stunden über irgendwas gebrütet haben, dann ist der Kopf einfach zu, da geht auch nichts mehr rein. Und sich dann mal abzulenken, Sport zu treiben, sich intensiv zu bewegen, kann da nochmal ganz neue Dimensionen öffnen.
Sie haben das ja auch so schön in dem Buch Crossmove beschrieben, dass viele eben auf den Frühsport schwören, weil sie danach viel kognitiver, belastbarer sind und auch emotionaler ausgeglichen. Würden Sie das so, also haben Sie das selber auch so gemacht, dass Sie frühst gleich losgestartet sind und dann frei waren für alle Projekte und wissenschaftliche Arbeiten?
Ich schreibe ja viel und möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich es nicht geschrieben habe, aber ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich geschrieben habe, dass es Menschen gibt, die gerne Frühsport machen, dass es aber auch Menschen gibt, die gerne am Ende des Tages oder mitten am Tag laufen. Und ich glaube, das ist genau das Credo, dass wir uns nicht in irgendein Schema pressen lassen, was ja so auch ein Wesen der Religion ist, irgendwelche dogmatischen Regelungen. Du musst am Morgen laufen und dann hast du einen freien Kopf. Sondern es geht im Endeffekt darum, sich selbst kennenzulernen, selbst zu schauen, was tut mir denn eigentlich wann gut. Also ich zum Beispiel könnte morgens nicht laufen, da bleibe ich lieber eine halbe Stunde im Bett liegen oder frühstücke schön. Ich kriege den Arsch einfach nicht hoch. Ich laufe aber gerne abends um 10 nochmal zum Ausgang des Tages. Eine Stunde.
Ja, das genau, das sage ich ja auch das sage ich als Trainerin auch immer zu den Leuten, ihr müsst euren Weg irgendwie finden, wann ihr wie am liebsten Sport macht. Die einen frühstücken ja gerne und die anderen essen lieber abends mehr. Dass jeder da so seinen favorisierten Bereich findet. Aber ich finde auch, gerade durch Bewegung, man ist viel, viel leistungsfähiger und es macht den Körper und die Seele ja auch viel fitter, wenn man wirklich darauf achtet, seine Schritte zu laufen, mal in die frische Luft zu gehen. Ich merke das immer, die meisten, die sitzen 5, 6 Stunden da oder 7, 8, 9, aber so richtig leistungsfähiges kommt dann gar nicht mehr raus, weil der Körper irgendwie einfach ausgelaugt ist.
Aber ich glaube, auch hier sind die Menschen ganz unterschiedlich. Mhm. Also ich habe Kommilitonen gehabt und habe jetzt noch Kollegen, die können einfach 8 Stunden am Tag durchbuttern.
Ja.
Und für viele ist Sport tatsächlich ein Ventil, um dann den Kopf mal wieder frei zu bekommen. Aber auch hier gilt wieder keine dogmatischen Grundsätze. Also ein gutes Glas Wein, Rotwein am Abend oder irgendwie mal sinnfrei eine Netflix-Doku schauen, hat, glaube ich, denselben Effekt. Oder musizieren, sich mit Menschen treffen, sich austauschen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir Ablenkungen finden, dass wir uns eben nicht weiterhin mit dem Gedanken des Tages beschäftigen, sondern irgendwo mal den Weg nach draußen bekommen. Für einige ist Sport dazu ein Ventil und andere finden auch ganz andere Ventile.
Ja, das haben Sie ja auch so schön geschrieben, dass es eben nicht immer nur der Sport ist, sondern eben auch Musik, Spiritualität und andere Dinge. Dass man nicht, man neigt immer dazu, als Sportler, Sportlerin irgendwie alles auf den Sport zu beziehen. Und das ist ja alles so viel besser als mit dem Sport. Ich versuche, den Leuten das immer nahe zu bringen, dass es echt eine schöne Sache ist, aber dabei vergisst man manchmal vielleicht, dass es nicht jedem sein Ding ist oder dass da nicht jeder so drin aufgeht.
Ja, aber da, glaube ich, müssen wir auch Kompetenzen entwickeln und auch Mut entwickeln. Also ich erinnere mich an meine Jugend, aufgewachsen im pietistischen Siegerland. Da wurde halt auch viel gebetet und ich konnte dem einfach nichts abgeben. gewinnen. Ja, also wahrscheinlich auch, weil ich eine leichte ADHS-Störung habe, oder das würde man heute sicherlich als ADHS qualifizieren. Einfach da sitzen und nichts tun, das war einfach für mich hohle Zeit. Und dann eben die Möglichkeit rauszugehen, sich auszupowern. Danach habe ich mich viel besser gefühlt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch im theologischen Rahmen oder im religiösen Rahmen diese Glaubenskorsette abstreifen und einfach merken, in Köln sagen wir, jeder Jack ist anders. Menschen brauchen unterschiedlichen Input, brauchen auch den Tag über unterschiedlichen Input. Und das kann sich auch im Laufe des Lebens durchaus verändern.
Ja, Sie sind ja auch Mitglied im Sportethischen Forum der EKD. Was würden Sie denn sagen, dass jetzt langsam die Bewegung in die Theologie auch reinkommt? Also es ist ja gerade eigentlich eine schöne Nische, die sich da so ergibt und die entsteht, dass wir uns da als evangelische Kirche sehr bemühen, ein bisschen mehr die Nische zu öffnen.
Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ja, unter anderem auch unsere Arbeitsgruppe hat sicherlich dazu beigetragen, in den letzten 20 Jahren Sport und Bewegung nochmal aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten, eben nicht aus der Perspektive der körperlichen Gesundheit, sondern auch aus der Sichtweise der psychischen, also seelischen Gesundheit. Und eine Kirche tut sich natürlich gut daran, diese wissenschaftliche Erkenntnis um das Wesen des Menschen durchaus aufzunehmen. Großes Problem ist ja, dass wir uns innerhalb der Kirchen über viele, viele Jahrhunderte einfach in die gegensätzliche Richtung entwickelt haben. Der Körper galt nichts. Es war eine Fokussierung auf die Seele, auf das Geistige, was historisch bedingt auch letzten Endes mit dem griechischen Dualismus zu tun hat, an den sich die paulinische Theologie irgendwann andocken musste, um zur Weltreligion zu werden. Aber wenn wir mal ins Alte Testament schauen, in die Schöpfungsgeschichte, Gott schafft den Menschen als Einheit von Leib und Seele. Und auch Paulus ging noch von einer leiblichen Auferstehung auf. Also diese harsche Trennung und diese harsche Abwiegelung des Körperlichen hat eine gute christliche Kultur, basiert aber keinesfalls auf den Schriften.
Aber man findet schon einige Passagen, die auch viel mit Körperlichkeit und Leiblichkeit zu tun haben in der Bibel. Sie haben ja damals auch so schön den Slogan gehabt, Jesus joggt und Paulus pumpt. Und warum ist eigentlich Paulus der Pumper und Jesus der Jogger?
Das war natürlich bedingt durch die Alliteration. Ja, Sie haben vergessen, also okay, dass Gott auch noch golft. Also der Titel war Gott golft, Jesus joggt und Paulus pumpt. Jesus selbst ist natürlich auch in die Klausur gegangen, ja, also in die Wüste gegangen, hat Zeit für sich selber gehabt zu meditieren. Und für mich ist das Laufen immer eine Form der Meditation. Gott, der golft, ist irgendwie so der gute alte Mann im Hintergrund, der die Strippen zieht. Das wird dann üblicherweise heutzutage am Golfplatz gemacht. Und Paulus war ja tatsächlich einer, der immer an die Grenzen gegangen ist. Also nicht nur an die Grenzen des Römischen Reiches, sondern auch an die physischen Grenzen, wenn wir uns seine Reisen betrachten, wie er gelitten hat, was er da erlebt hat. Und ich finde, das ist ein schönes Synonym für das Fitnessstudio, dass wir tatsächlich an die physischen Grenzen auch herangehen können. Und daher kam diese Idee der Alliteration.
Ja, es ist eine sehr schöne Alliteration. Was würden Sie sagen jetzt so momentan? Sind Sie gerade eher mehr Sportwissenschaftler oder mehr Theologe? Oder schaffen Sie es gut, miteinander in Balance zu bringen? Oder es ist mal so das eine oder das andere?
Ich glaube eben, dass es nicht das eine oder das andere ist. Also von der Profession her an der Sporthochschule würde natürlich jeder sofort sagen, ich beschäftige mich den Tag über mit Sport und mit Bewegung. Aber wenn wir tatsächlich ein ganzheitliches, holistisches Menschenbild haben, dann wissen wir eben, dass sich Körper und Geist immer im Einklang miteinander befinden sollte und im Austausch miteinander ist. Das heißt eben, diese sehr spezifische Sichtweise, die Sie gerade genannt haben, ist so eine typisch theologische Sichtweise. Ja, der Körper auf der einen Seite und die Seele auf der anderen Seite. Aber ich glaube, dass beides sehr, sehr eng miteinander verbunden ist.
Also irgendwie so ein bisschen die hebräische Denkweise sowohl als auch und nicht dieses Entweder-Oder.
Wenn wir uns das alte hebräische Bild anschauen, dann das Vitalitätsprinzip des Alten Testaments, dann haben wir letzten Endes vier Seelen. Ja? Auf der einen Seite eben das Herz als Sitz der Emotionen, dann das Blut als Sitz der Ratio, dann kommt noch die Körperlichkeit dazu und eben die göttliche Seele, die von außen kommt. Aber hier wird eben nicht differenziert, wie wir es im späteren Christentum haben, dass wir sagen, die Seele ist unsterblich und kommt ins Himmelreich und überlebt dieses irdische Leben und der Körper verwest. So ist es eben nicht, sondern beide sind aufs Engste miteinander verbunden.
Mhm. Ist ja eigentlich auch eine sehr schöne Vorstellung. Vielleicht sollte man das auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein rücken, dass wirklich Körper, Geist, Seele, dass es echt immer viel zusammengehört. Auch beim Sport, man kann ja, also man sagt ja auch immer diese Muscle-Mind-Connection, dass man auch nie seinen Körper, seinen Kopf ausschaltet, sondern immer alles wirklich eng zusammenhängt und es eigentlich gar nicht dieses hohle Pumpen gibt, sondern selbst da erfährt man seinen Körper ja auch auf ganz andere Weise.
Ja, aber gerade das ist ja der Punkt, tatsächlich den Kopf und das Gehirn mal abzuschalten. Mhm. Ich glaube, gerade wenn wir über Spiritualität sprechen, wenn wir uns mal zurückerinnern, wo hatten wir denn mal einen spirituellen Moment? Jeder wird sicherlich so einen Moment für sich identifizieren können. Dann werden wir feststellen, das ist sicherlich nicht ein Moment gewesen, an dem wir am Schreibtisch gesessen haben, sondern es wird ein Moment gewesen sein, wo wir tatsächlich mal ganz bei uns waren und eben die Ratio haben liegen lassen, wo wir uns nicht mit den Problemen des Tages beschäftigt haben, sondern auf einmal von irgendwas, vielleicht auch von unserer Körperlichkeit überwältigt worden sind. Und Sport schafft eigentlich genau das, die Ratio mal auszuschalten und eben nicht drüber nachzudenken, was ich mache. In dem Sinne ist Sport eigentlich ein sehr sinnloses Unterfangen. Aber gerade in dieser Sinnlosigkeit liegt eine enorme Stärke. Michael Roth, der Theologie in Mainz lehrt, hat das mal sehr schön am 400-Meter-Lauf erklärt. Er hat gesagt, der 400-Meter-Lauf auf der Tatanbahn, wir laufen los an einer Stelle und geben dann alles, heizen uns total rein, produzieren so viel Laktat wie eine gesunde Kuh in ihrem ganzen Leben, nur um dann nach 400 Meter und einer Minute wieder genau an dem Punkt anzukommen, wo wir losgelaufen sind. Also das ist ja total sinnlos. Aber gleichzeitig liegt in dieser Sinnlosigkeit des Tuns, in dieser Bewegung, ganz, ganz viel, aus dem wir dann heraus auch Kraft gewinnen können und zerren.
Genau, dass aus so einer Sinnlosigkeit dann plötzlich so was Sinnstiftendes entsteht, wenn man seine Körperlichkeit ganz anders wahrnimmt und eben auch mit dem Gehirn und mit dem Gedanken auf ganz andere transzendente Ebene kommt. Oder sogar Ebenen. Da haben Sie ja auch ein bisschen was drüber geschrieben, über die Flow-Theorie. Das ist ja eigentlich genau das, was man oftmals erreicht, diesen Zustand
des Flows. Naja, man erreicht die, glaube ich, nicht wirklich. Das ist, der Flow-Begriff ist ja gerade sehr, sehr in Mode. Ja. Jeder möchte irgendwie in diesen Flow kommen. Und letztes Jahr ist der Gründung oder der Csikszentmihalyi, der die Flow-Idee zum ersten Mal in den 1970er Jahren hatte, Vater der positiven Psychologie, verstorben. Das hat dem Flow-Gedanken natürlich nochmal Auftrieb gegeben. Letzten Endes war seine Idee oder die ursprüngliche Idee des Flows ist eben, dass es zu einer Balance zwischen Herausforderung und Können kommt und dass diese Flow-Erfahrung eigentlich nur sehr, sehr selten tatsächlich stattfindet. Arne Dietrich hat es dann neurophysiologisch auch nochmal unterlegt mit der Theorie der transienten Hypofrontalität, die wirklich zeigt, dass der Flow gebunden ist an eine Abnahme der Gehirnaktivität im Frontalkortex, dort, wo die exekutiven Funktionen liegen, dort, wo wir die Probleme des Tages wälzen. Und dann ist eben die große Herausforderung, da hinzukommen. Also ich glaube, dass viele in so eine Art Prä-Flow-Zustand kommen, aber wirklich einen Flow-Zustand zu erreichen, ist extrem schwer, es nicht zu provozieren, weil genau dahin kommen zu wollen, wird es eben auch verhindern. Aber wenn wir das mal erlebt haben, dann ist das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass es so ein spiritueller, transzendenter Moment ist, der uns lange, lange Zeit danach noch trägt, weil wir uns daran zurückerinnern, dass wir da ganz tief in uns waren. Man mag vielleicht auch von einer göttlichen Begegnung reden oder jede Religion wird das mit einem Synonym für ihre jeweilige Denomination füllen. Aber diese Erinnerung daran, wie gut es uns in diesem Moment gegangen ist, die trägt eben lange, lange durchs Leben.
Ist ja auch eine sehr schöne Erinnerung und vielleicht auch so eine kleine Kraftquelle für einen selbst.
Genau, wir erinnern uns ja immer an positive Dinge zurück, an den letzten schönen Urlaub, an ein schönes Gespräch, an einen guten Podcast. Und ja, und das trägt uns einfach zu wissen, das waren schöne Momente und selbst dort, wo es uns schlecht geht, kann uns diese Erinnerung an diese schönen Momente immer wieder vor Augen führen, dass es auch wieder aufwärts gehen wird.
Was machen Sie denn selbst persönlich so, um Körper und Geist zu stemmen und diese beiden in den Einklang zu bringen?
Na gut, mein Alltag ist eben sehr entweder durch Lehre geprägt im Semester selbst, in den Semesterferien, dann eben über wissenschaftliche Arbeiten, Publikationen schreiben, Texte verfassen. Ich selbst versuche, am Tag eine Stunde Sport zu treiben, versuche das auch relativ breit aufzustellen, Radfahren, Laufen, ein bisschen Fitness. Mein Ziel ist es eigentlich immer noch, mit meinen Studierenden irgendwann mithalten zu können. Das wird mit zunehmendem Alter nicht leichter. Aber zurzeit würde ich mal sagen, in den meisten Dingen komme ich noch ganz gut mit.
Gibt es manchmal so Momente, wo es Sie aufregt, dass Sie viel lieber gerne mehr Sport machen würden oder sich mehr bewegen würden?
Nee, dann mache ich es einfach.
Ja? Okay.
Also das ist der Vorteil, den mein Job auch bietet. Also ich kann relativ autark über meine Zeit entscheiden. Ich kann überlegen, was möchte ich wann machen. Und das ist was ich in den letzten Jahren auch entwickelt habe, ein Gespür dafür, was mir wann gut tut. Das hat auch so eine Zeit gebraucht. Das hätte ich auch gerne früher gewusst. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich da sehr gut selbstregulativ eingreifen.
Also wenn Sie sagen, es hat seine Zeit gebraucht, wie haben Sie es vorher gemacht? Haben Sie sich die Zeit nicht genommen oder war zu viel los, dass Sie sagen konnten?
Das ist natürlich auch, sagen wir mal, zeitlich bedingt. Ja, also wenn wir so ein bisschen die Lebenshistorie durchgehen, als Kind, als Jugendlicher, sind viele natürlich sehr sportaffin, war ich auch sehr sportaffin, habe Spaß dran gehabt. Aber dann ehrlicherweise kommt irgendwann die Rush-Hour des Lebens, dann ist Studium, Familie, Beruf. Da ist natürlich auf einmal regelmäßig Sport zu treiben mit einer niedrigeren Priorität besetzt. Und das ist auch okay so. Und dann irgendwann, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, man wieder ein bisschen mehr Freiraum hat, im Beruf auch gesettelt ist, dann hat man tatsächlich wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich mal um mich. Und das ist ja dann auch so die Zeit Mitte 40, Anfang 50, wo der Körper anfängt zu zicken. Ja, bis 40 ist ja ganz fit, da braucht er auch nicht viel. Aber dann mit zunehmendem Alter merkt man eben doch die vielen Wehwehchen und dass der Körper nicht mehr ganz so funktioniert, wie man will. Und da ist es dann, glaube ich, ganz wichtig, wieder einzusteigen.
Dass man irgendwie sich revitalisiert.
Genau, einfach die Dimension der Bewegung wieder neu erkennt. Und auch die Zeit dafür sich dann nimmt. Also oftmals unterhalte ich mich mit Menschen, die eben fragen, was soll ich tun? Und dann ist meine Frage immer, wie möchtest du alt werden? Und alt werden, wir wünschen uns alle, dass wir selbstbestimmt im Alter leben können, dass wir selbstständig im Alter leben können. Aber dazu gehört eben ein Grundmaß an körperlicher Fitness. Nur wenn ich die habe, kann ich auch ein selbstbestimmtes Leben im Alter führen. Und da tut es gut, frühzeitig rein zu investieren.
Was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe das letzte Woche gelesen, dass in Deutschland mittlerweile über 60% der Menschen übergewichtig sind. Aber gleichzeitig geht ja der ganze Fitness-Hype, gesunde Ernährung, geht ja alles in die Höhe und wird gesprengt an Werbung und Mitgliedern im Fitnessstudio. Was würden Sie sagen, ist dafür eine Erklärung? Weil ich habe es mich die ganze Zeit schon gefragt. Es passt ja irgendwie nicht zusammen.
Naja, Unternehmen machen immer dann Werbung, wenn es ihnen nicht gut geht.
Ja? Ja.
Also wenn es meinem Unternehmen gut geht und ich zu viel zu tun habe, dann werde ich nicht noch in Werbung stecken und noch zusätzliche Produkte verkaufen, die ich vielleicht gar nicht mehr produzieren kann. Es ist natürlich ein grundsätzlicher Hype innerhalb der Gesellschaft. Ja, und wir bewegen uns da vielleicht auch so ein bisschen in einer Blase. Gerade in den Großstädten ist es eben ganz wichtig, sich auch zu präsentieren, sozial präsent zu sein. Und da gehört natürlich heute zum guten Bild ein guter Körper mit dazu. Wir sehen hier ein ganz deutliches Stadt-Land-Gefälle, auch ein ganz starkes soziales Gefälle. Und dann ist es tatsächlich so, ja, dass es irgendwie in unserem Umfeld zum guten Tenor dazugehört. Ich habe eben gesagt, wir begleiten die europäischen Astronauten seit vielen Jahren in deren Trainingsprogrammen. Und da kann man auch sehr schön den Generationenwechsel sehen. Ja, die älteren Astronauten, der ältere Astronautenkorps, wenn wir da über Sport und Fitness gesprochen haben, die haben immer die Augen verdreht und gesagt, ich habe jetzt keinen Bock noch auf das Laufband. Und es war wirklich viel Motivationsarbeit nötig, um die zu überzeugen, das zu tun. Die jüngere Generation jetzt mit Thomas Pesquet, Samantha Cristoforetti, Alexander Gerst, die fordern das ein, dass sie sich an Bord der Internationalen Weltraumstation auch bewegen dürfen und können. Da ist Bewegung einfach ein Grundelement der persönlichen Hygiene geworden. Das gehört zum Leben einfach dazu.
Ja.
Und deswegen ist es für diese Generation, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber gleichzeitig, wie Sie sagten, haben wir eben gerade im Kinder- und Jugendbereich enorme Zunahmen an adipösen und übergewichtigen Kindern und Jugendlichen. Und das ist ein Problem, was wir natürlich gesundheitsökonomisch in den nächsten Jahrzehnten mit uns rumschleppen werden.
Das kriegen Sie ja vielleicht gar nicht so sehr mit an der Sporthochschule, oder? Sie sind ja ständig umgeben von sportlichen Studierenden eigentlich, oder?
Ja, das ist natürlich richtig. Also wir haben hier ein sehr ausgewähltes Klientel, aber ich bewege mich ja trotzdem im normalen Umfeld. Also meine Kinder in der Schule, da sehe ich genau das, was Sie beschreiben. Das, früher gab es den einen Dicken oder die eine Dicke und heute sind es halt 5 oder 10. Ja, es ist halt wirklich schwierig zu entscheiden, woran es liegt. Also auf der einen Seite liegt es sicherlich daran, dass sich die Eltern anders oder weniger kümmern. Ja, wir wissen heute, dass Kinder dann Sport treiben, wenn ihre Eltern Sport treiben, also dieser Vorbildcharakter. Wir erwarten häufig zu viel von der Schule, dass sie sich da engagiert. Dann gibt es im christlichen Bereich natürlich den CVDM, ja, der das immer auch ein sehr starkes Sportangebot gemacht hat. Der hat das übrigens auch immer ganz clever gemacht. Die haben erst immer Sport gemacht und dann eine Andacht gehabt. Ja, also erstmal schön auspowern, bis alle Platz sind und keiner mehr stört und dann die Andacht. Also auch hier wieder das, was ich eben schon gesagt habe. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit steigert sich durch Sport und Bewegung. Und dann reden wir einerseits über die Verhaltensänderung, die wir einfordern von Bürgerinnen und Bürgern oder auch von den Kindern oder von den Familien. Auf der anderen Seite müssen sich aber auch Verhältnisse ändern. Also ganz klassisches und einfaches Beispiel ist, wenn mehr Fahrradwege gebaut werden, fahren mehr Leute Fahrrad. Also hier muss auch die Politik umdenken und wir müssen gemeinsam Hand in Hand an diesem Problem arbeiten.
Ja, da sieht man mal wieder, was das auch für ein komplexes Thema ist und das ganz viel mit Erziehung zu tun hat und Umfeld und Ernährung und dass es so viele Komponenten sind, die eigentlich aufeinander einspielen. Und ja, man sich immer vorher bewusst machen muss, vielleicht wissen es die Leute einfach gerade nicht besser. Und gerade bei Kindern ist es ja schon schlimm, wenn man so groß wird und das gar nicht anders kennt. Und dann irgendwann wird man älter und denkt, oh, jetzt würde ich gern abnehmen, aber ich weiß ja gar nicht wie. Und es wird ja umso anstrengender, je älter man wird, eigentlich, kann man sagen.
Genau, so ist es. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, Schulweg. Ja, es mehren sich die Hinweise drauf. Und die statistischen Zahlen sprechen dafür, dass immer mehr Unfälle auf dem Schulweg passieren. Das hören Eltern natürlich und sagen dann, okay, dann fahre ich mein Kind mit dem Auto zur Schule. Das ist auch schön, dann liefern sie ihr Kind schön vor der Schule ab und sicher, aber beim Rausfahren überfahren sie dann das Nachbarkind. Also sie produzieren im Endeffekt wieder mehr Verkehr, der wieder für mehr Unsicherheit sorgt, anstatt zu sagen, okay, dann schwingen wir uns halt morgens aufs Fahrrad oder gehen zu Fuß. Und dann muss ich mich als Vater oder als Mutter natürlich auch aufraffen und sagen, okay, da fahre ich mit, dann gehe ich mit. Natürlich ist das wieder mehr Aufwand, aber es trägt eben dazu bei, dass sich unsere Kinder dann schon am Morgen ein bisschen bewegt haben. Und das ist dann, das zeigt gerade auch eine aktuelle Studie der TU München, ganz, ganz wichtig für den schulischen und akademischen Erfolg. Kinder, die fit sind, sind deutlich besser im Schulkontext.
Das hört man ja öfter, dass man wirklich auch durch diese körperliche Auslastung und Belastung viel fitter ist im Alltag und sich auch besser konzentrieren kann. Ich habe das letztens gehört, dass die Wachstumshormone, die man beim Sport auch produziert, dass sie ja bis ins Gehirn vordringen. Das ist ja unglaublich spannend eigentlich. Ich habe es bestimmt jetzt sehr unwissenschaftlich ausgedrückt.
Aber auch das ist ja immer wieder schön, dass wir das also auf der einen Seite eben erklären müssen, warum das so ist. Ja, und das ist auch ein Stück weit die Natur zu verstehen. Also wenn wir uns den natürlichen Bewegungsdrang des Kindes anschauen, dann sind wir manchmal irritiert davon, woher kommt das? Aber das Kind erobert sich natürlich die Welt über Bewegung. Ja, jagen, kämpfen, handwerkliche Tätigkeiten, toben. Und diese Bewegung setzt das, was Sie eben genannt haben, neurotrophe Proteine, also Wachstumsproteine frei, die dann wiederum für die Entwicklung des Gehirns ganz wichtig sind. Ein schönes Beispiel ist der Begriff Begreifen. Begreifen meint ja eigentlich, ich habe etwas verstanden. Aber eigentlich meint Begreifen, ich nehme etwas tatsächlich in die Hand und versuche haptisch zu verstehen, was es ist. Reisen ist ein schönes Beispiel. Wenn wir reisen, lernen wir neue Sprachen kennen, neue Gerüche, neue Geschmäcker. Wir führen interessante Diskussionen mit fremden Menschen, aber wir müssen uns verdammt nochmal bewegen und den Arsch hochkriegen, um zu reisen. So ist eben die Entwicklung unseres Gehirns sehr, sehr stark an Bewegung angelegt. Und das sind dann Dinge, die im Alter uns wieder zugutekommen. Wenn wir als Kinder, als Jugendliche ein breites Bewegungsrepertoire haben, davon profitieren wir unendlich im Alter, um tatsächlich dann auch gesund und fit ans Ende des Lebens zu gehen.
Ja, und das ist so ein ständiges Aufraffen und ich muss jetzt meinen Arsch hier hochkriegen, um mich zu bewegen. Aber wenn man es dann mal macht, dann denkt man meistens nie hinterher, oh, hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Gerade auch beim Reisen, man muss sich ja damit beschäftigen, man muss sich Routen raussuchen. Und ich glaube auch, also wie Sie es eben schon so schön gesagt haben, wenn man damit groß wird mit dem Reisen oder es gibt ja auch immer den schönen Vergleich zwischen Dorfkindern und Stadtkindern, so 5 Kilometer, 8 das Laufen war und Stadtkinder gucken gleich auf die nächsten Straßenbahn oder Zug oder so. Wenn man einfach damit groß geworden ist und das für einen selbst, das jetzt gar nicht die große Sache ist, hier die Schritte zu laufen. Und aber wenn man das als Kind nie anders erfahren hat und immer auf die nächste Straßenbahn quasi gewartet hat, das sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Prozesse, die sich dann einfach so einfleischen.
Ja, und das ist letzten Endes dann Erziehungsaufgabe der Eltern, die auch nicht an die Schule abgegeben werden darf, die nicht an kirchliche Bildungsträger oder die Gesellschaft abgegeben werden muss, sondern wo Eltern ganz klar erkennen müssen, ich investiere über Bewegung in die Zukunft meiner Kinder, in die unmittelbare Zukunft, in den schulischen, akademischen Erfolg und letzten Endes auch ins Alter. Ich vergleiche das immer mit der Altersvorsorge. Wir alle legen immer ein Stück Geld jeden Monat auf die Seite und das tut auch weh. Wir könnten mit dem Geld auch aktuell was Schönes machen, mit dem Partner, der Partnerin essen gehen oder den Kindern was kaufen. Aber bewusst legen wir es auf die Seite, um im Alter davon zu profitieren. Und genauso ist es mit Bewegung. Jeden Tag eine halbe Stunde Bewegung ist eine Investition in ein gesundes und selbstständiges Alter. Und es geht tatsächlich darum, die Menschen das zu erklären. Ja, also das ist auch meine Rolle als Wissenschaftler, eben zu sagen, es macht nicht immer Spaß, sich zu bewegen. Wie Sie eben sagten, es fällt mir persönlich auch immer schwer, mich aufzuraffen. Aber ich weiß einfach, danach geht es mir wieder gut. Ich bin wieder leistungsfähig und ich bin auch immer wieder überrascht, dass es funktioniert. Ja, aber eben das an sich selbst zu erfahren, da sind wir wieder, wo wir zu Beginn unseres Gesprächs waren, selbst diese Erfahrung zu machen und zu wissen, was tut mir gut, wie kann ich mich selbst regulieren, das ist was, was wir den Menschen einfach mitgeben müssen. Und das ist letzten Endes dann wieder auch eine Aufgabe der Kirche, wenn es uns tatsächlich um die Menschen geht, wenn es uns tatsächlich um die Seelsorge geht, darum, dass es Menschen gut geht, dann müssen wir Sport und Bewegung auf einmal ganz neu mitdenken.
Ja, und das sind aber auch Projekte, die laufen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich bin jetzt auch gerade dran und leite gerade ein Projekt Sport in den Kirchen, weil die neuen Kirchen, da kann man ja so schön die Bänke verschieben drinne. Und wir machen jetzt gerade so ein bisschen Fitnessboxen, Kraftkoordination in den Kirchen und die Nachfrage ist da. Bei Älteren, bei Jüngeren, bei Kindern, weil viele auch einfach nach etwas suchen und es aber in ihrem Alltag gar nicht finden, weil sie jetzt nicht unbedingt ins Fitnessstudio wollen, von alleine, wie wir es eben schon gesagt haben, fällt es vielen schwer. Und bei der Kirche haben dann viele auch das Vertrauen, das ist irgendwie ein schönes, ehrliches Angebot und da bin ich dann auch aufgehoben und werde nicht bewertet in dem Bereich. Und ich kenne zum Beispiel auch einen Supervisor, der verknüpft seine Sitzungen mit den Klienten immer mit Bewegung. Also ursprünglich hat er es eigentlich auf dem Fahrrad angedacht, aber die meisten kommen nicht so zum Fahrradfahren beziehungsweise haben die Begeisterung nicht dafür und der macht ganz viel mit Spaziergängen und Gänge durch die Natur und das funktioniert auch sehr gut. Also da gibt es viele Ansätze, die laufen und das freut mich irgendwie sehr, dass das dann so wahrgenommen wird und angenommen wird.
Ja, aber es ist ja so ein bisschen auch wieder der gesunde Menschenverstand. Ja, also wenn Sie mal gemeinsam mit irgendjemandem an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gegangen sind, ja, wenn Sie ein Fußballspiel hinter sich gebracht haben oder 10 Kilometer gejoggt sind und echt platt sind und das auch gemeinsam gemacht haben, auf einmal ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage da. Mhm. Ja, man fängt auch mal an, über die eigenen Probleme zu erzählen. Viele kennen das auch aus den Sport- und Turnvereinen, ja. Da sitzt man halt nachher noch in der Kabine zusammen nach dem Spiel oder nach dem Training, trinkt ein Bier und dann redet man halt auch mal über persönliche Dinge. Und das ist letzten Endes der Schritt, den wir, glaube ich, als Kirche auch brauchen, dass wir wieder dichter an die Menschen herankommen, dass sie eben merken, das ist nicht irgend so ein abgehobenes Ding, sondern der Pfarrer, die Pfarrerin, die schwitzt genauso wie ich und der geht es auch genauso scheiße auf Kilometer 9 bis 10 wie ich. Ja, und auf einmal ist eine persönliche Bindung da.
Ja, ja. Das ist wirklich, es verbindet einfach ganz anders diese Körperlichkeiten eigentlich und die körperliche Wahrnehmung. Was sind eigentlich momentan so Vorlesungen, die Sie quasi gerade lehren? Ist das auch viel mit Körperlichkeit oder sehr viel Wissenschaft wahrscheinlich, oder?
Nee, ich unterrichte eigentlich derzeit nur Schwimmen. Was so ein bisschen den Hintergrund hat, dass ich sehr stark, sehr mag diese Praxiskurse, die wir haben, weil man mit den Studierenden nochmal ganz, ganz anders in Kontakt kommt. Ja. Vorlesungen, Seminare sind häufig tatsächlich schwierig, weil die Studierenden sehr spezifisch drauf lernen, was sie im Curriculum auch abhaken müssen. Und gerade diese Thematik Psychohygiene, Sport und Seele bei uns an der Hochschule so nicht vorkommt, habe ich da keinen richtigen Ansatzpunkt. Also ich mache relativ viele Vorträge im öffentlichen Bereich, sehr viel Wissenschaftskommunikation, aber im Unterricht bin ich sehr, sehr dankbar darüber, wirklich eng an den Studierenden dran zu sein und da auch tatsächlich ins Gespräch zu kommen.
Schwimmen wird ja auch sehr streng bewertet bei den Sportprüfungen. Muss man dazu, das ist ja ein sehr hohes Niveau in Köln.
Ja, das hört man immer wieder, aber letzten Endes, ganz ehrlich gesagt, ist es auch, ist es nicht mehr als ein Sportabzeichen. Ja. Und es hängt ja immer dann zusammen, dass sie sich so ein bisschen vorbereiten. Ja, ich sag mal, wenn sie Theologie studieren, müssen sie halt tatsächlich auch durch Griechisch, Hebräisch, Latein durch. Und wenn Sie Musik studieren wollen, brauchen Sie auch Expertise in zwei Instrumenten. Und wenn Sie Sport studieren wollen, brauchen Sie halt eine gewisse Bewegungsaffinität. Ja, ja. Und wenn ich dann halt sehe, dass Menschen ins Wasser springen und untergehen, dann sage ich, ist nicht gegeben, können wir nicht gebrauchen. Aber gleichzeitig ist die Vorbereitungsmöglichkeit enorm. Ja, wir haben hier Übewochen, wir haben Online-Material und merken einfach, die bereiten sich nicht vor. Ja, die kommen hier hin und sind dann überrascht, wenn sie 100 Meter am Stück schwimmen müssen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sage, lief doch.
Ja, es ist wahrscheinlich auch irgendwie ganz viel Verdrängung und Angst vielleicht auch bei vielen.
Ja, oder ein Mangel an Kompetenz, das würde ich zu diesem Teil tatsächlich auch zuschreiben.
Ja, ich muss auch jetzt zu meiner Blöße gestehen, ich habe 2016 den Sporttest in Köln mitgemacht und bin leider auch durchgefallen, weil ich...
Schwimmen,
oder? Nee, nicht beim Schwimmen, aber beim Sprint, weil ich einfach mich auf alles andere so krass vorbereitet habe und dieses, was Sie eben gesagt haben, so schön Mangel an Kompetenz, dass ich da dieser Sprint, das war das, wo ich nie hätte gedacht, dass ich da durchfalle quasi. Es war eher immer vorher dieser Hochsprung oder die Technik beim Brustschwimmen und die Fußreflexion und dies und das.
Ja.
Und man muss wirklich aufpassen, dass man sich wirklich auf alle Disziplin einfach zu 100% vorbereitet und nicht denkt vorher, ach, das läuft easy. Ja, aber es war eine schöne, spannende Erfahrung auf jeden Fall.
Da müssen Sie ja tatsächlich noch ein Defizit gehabt haben, weil ein Defizit dürfen Sie sich ja erlauben.
Genau, mein zweites Defizit war der Sprung vom 1-Meter-Brett. Da war mein Winkel irgendwie zu steil.
Tja.
So ist das im Leben.
Nicht mal vorbereitet, ne? Aber
nee, wirklich.
Naja, haben Sie jetzt ein Theologiestudium aufgenommen?
Vielleicht
ist ja dann,
sollte es so sein.
Genau, das ist dann der Weg, den Sie gehen. Und vielleicht war es ganz gut, hier nicht Sport studiert zu haben, sondern ganz anders gegangen zu sein. Auch das ist ja was wir den jungen Menschen mitgeben müssen. Man hat so seine Ideen und seine Vorstellungen. Manchmal kommt es dann anders, als man denkt. Und das ist dann manchmal auch gut so, dass es anders kommt, als man denkt.
Das stimmt. Ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, ich habe mich sehr krass drauf vorbereitet, aber es hätte noch besser sein können, natürlich. Aber so ist es. Zum Schluss unserer Aufnahme habe ich noch zwei kleine Fragen an Sie. Was sind denn für Sie momentan gegenwärtig so die 2, 3 wichtigsten Tugenden im Leben?
Ich glaube nicht die klassischen Tugenden, sondern Wichtig ist mir zurzeit, authentisch zu sein, Authentizität zu leben. Das bedarf ein Horchen in sich selbst hinein, zu wissen, was tut mir gut. Und nicht alles so ernst zu nehmen. Ja? Mhm. Also Spaß zu haben, zu schauen, was hat das Leben zu bieten, Mut zu haben, auch mal wieder neue Wege zu gehen, nicht stehen zu bleiben, die klassischen Bahnen zu verlassen, auf denen man denkt, man bewegt sich, mal links und rechts zu schauen und dann tatsächlich den Mut zu haben, auch mal durch eine neue Tür durchzugehen. Und das heißt ja nicht, dass ich die alte Tür zumachen muss. Das empfinde ich gerade als sehr wichtig, auch in der Arbeit mit den Studierenden, einfach einzunorden und zu sagen, ihr studiert jetzt hier irgendwas, ihr seid 17, 18 Jahre alt, das ist jetzt keine Entscheidung, die ihr für euer Leben trefft, sondern habt mal den Mut auch zu sagen, nach 2, 3 Jahren, okay, das war jetzt ganz nett, aber eigentlich möchte ich ganz was anderes machen. Und ja, diesen Mut zu haben, Wege zu gehen, die authentisch sind, die eben nicht den Wegen entsprechen, die unbedingt von uns erwartet werden.
Und meine letzte Frage, was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Oha!
Das stellt immer die meiste Herausforderung für die meisten dar.
Ja, weil ich meine, ich habe eben gesagt, ich bewege mich knapp 1 Stunde am Tag. Das heißt, ich darf auch viel essen. Und wer meine Physiognomie kennt, weiß, da passt auch relativ viel rein. Von daher esse ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und wirklich, wenn ich wirklich gerne essen gehe, dann ist es Sushi, japanische Sushi. Das ist zurzeit. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aber es geht auch eine Tiefkühlpizza. Ja, das geht immer. Und es geht auch ein leckeres Croissant am Morgen. Also wirklich ein Lieblingsessen habe ich nicht.
Aber viele gute Essen.
Ja, es gibt einfach so viele, wissen Sie. Und wenn Sie dann noch im internationalen Kontext viel unterwegs, man lernt vieles. Das Geilste, was ich mal hatte, war tatsächlich, das ist vielleicht noch eine nette Anekdote, ich war mal 1, 2 Wochen in Japan unterwegs und auch in offizieller Mission, das heißt, man wird dann von einem offiziellen Termin zum nächsten gereicht und die bemühen sich da halt dann alle dieses traditionelle japanische Essen, was ich ja auch sehr mag, zu essen. Und dann habe ich wirklich 2, 10 Tage lang nur dieses Sushi und Suppen und hast du nicht. Und dann bin ich abends auf dem Nachhauseweg an Pizza Hut vorbeigegangen und habe gesagt, ja, geil. Ja, eine Pizza, so eine richtig fette, dicke, salzige Pizza. Und
bitte das war kein Reis göttlich. Mehr.
Und dann habe ich mich am Tag darauf mit einem chinesischen, japanischen Kollegen unterhalten und habe gesagt, wie ist es, wenn du 2 Wochen auf Dienstreise unterwegs bist, dann kriegst du ja auch westliches Essen hauptsächlich vorgesetzt, wenn du im westlichen Raum bist. Hast du dann auch manchmal so richtig heiß Hunger auf das Essen, mit dem du groß geworden bist? Und dann sagte er, ja, genau so ist es. Ja, also einfach, manchmal ist es zu viel und dann brauchen wir das, was wir wirklich gerne essen, wie wir groß geworden sind, was wir als Kinder gerne gegessen haben.
Das stimmt. Da wären wir wieder wie beim Anfang, dass es einfach so viel damit auch zu tun hat, wie man groß wird und was man wahrnimmt. Und auch
empfindet. Ja, und vor allem, dass wir uns dann wieder sagen, es ist nicht falsch. Ja, also immer diese Wertung, sondern wie der Prediger so schön sagt, alles hat seine Zeit. Und das eben auszunutzen, alles mal zu probieren und dann auch das Gute zu bewahren, um mit Paulus zu sprechen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir die Aufnahme machen konnten.
Mhm. Und es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, kann ich nicht sagen.
Der Marcel-Hassel-Podcast Körper und Geiststimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.